HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Because you can always count on the Democratic Party.
I stand here today.
I stand before you today.
To declare that I am a candidate for president of...
To announce my candidacy... President of the United States.
Yo soy candidato para presidente de los Estados Unidos.
With your help, we are going to transform this country.
Ja, man hat das Gefühl, hier in den USA hat der Wahlkampf schon begonnen.
That dynamic has spurred.
Diese Dynamik hat eine Wiedergeburt der Frauenbewegung gebracht, die vielfältigste Gruppe an Politikerinnen in der Geschichte der USA zu haben, die Trump zur Verantwortung ziehen wollen, ist erfrischend.
This is the year of the woman.
Is America not only ready?
Sind die USA bereit für eine Frau als Präsidentin? Und wie wahrscheinlich ist es, dass eine Frau als Spitzenkandidatin bei den Demokraten nominiert wird?
Viele wollen es, aber wer kann Donald Trump bei der nächsten Präsidentschaftswahl tatsächlich schlagen? Vielleicht ist es gar nicht so schwer. Die Zustimmungswerte des amerikanischen Präsidenten liegen nur knapp bei 40%. Aber unvorhergesehene Ereignisse, die können Gemütslagen rasch ändern, zum Beispiel nach einem Terrorangriff auf die Vereinigten Staaten. Da scharen sich die Amerikaner gemeinhin um ihren Oberbefehlshaber. Unabhängig davon, ob sie ihn respektieren oder gar mögen. Davon abgesehen gilt aber für den nächsten Wahlkampf die Erkenntnis von Trumps Vorgänger Barack Obama. Grundsätzlich ist es schwierig, sich um das Amt des Präsidenten zu bewerben, indem man den Leuten erzählt, wie schrecklich alles ist. Welche Erzählung also wählen die Kandidaten der Demokraten, die sich jetzt schon selbst ins Rennen schicken? 15 Männer und Frauen sind es bisher, weitere werden sich noch melden. Und sie haben jetzt 10 Monate Zeit, sich einem größeren Publikum bekannt zu machen, bis zu den Vorwahlen der Demokratischen Partei im Bundesstaat Iowa. Wer diese Kandidaten sind, ob einer oder eine, das Zeug haben, die Amerikaner für sich zu begeistern und an die Wahlurnen zu bringen. Darauf schaut die ganze Welt. Und viele in der Hoffnung, dass The Donald am 3. November 2020 die Koffer packen muss. An diesem Tag findet nämlich die 59. Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten statt. Die Demokraten grübeln natürlich jetzt schon, was man dem MAGA-Mann entgegensetzen könnte. Make America Great Again, das war sein Slogan. Machen wir Amerika wieder anständig. Könnte das eine zündende Parole der Demokraten sein? Und welches Wirtschaftsprogramm müsste sowas unterfüttern? Höhere Steuern für Millionäre, Zerschlagung der großen Tech-Monopole, solche Forderungen gibt es. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Und unsere USA-Korrespondentin Martina Butler geht dahin, wo sich in den vergangenen Monaten viel Power und Energie entwickelt hat. Es sind die neuen Frauen im Kongress.
Das Jahr der Frauen wird regelmäßig ausgerufen, seit Donald Trump im Amt ist und Millionen Frauen beim Women's March auf die Straße gegangen sind. In der Politik und in der Gesellschaft ist zu sehen, wie Frauen das Land bewegen und verändern. Alexandra De Luca von Emily's List, einer Organisation, die Frauen in der Demokratischen Partei fördert, bringt die Entwicklung auf den Punkt.
Jetzt machen die Frauen den Mund auf und warten nicht, bis sie mal drangenommen werden.
Ein Drittel des Senats und ein Viertel des Repräsentantenhauses in den USA sind Frauen. Das ist ein neuer Rekord und die meisten der Politikerinnen gehören zur Demokratischen Partei. Senatorin Kirsten Gillibrand ist beeindruckt, was sich da in den letzten Jahren entwickelt hat.
Diese Dynamik hat eine Wiedergeburt der Frauenbewegung gebracht. Das ist inspirierend. Die vielfältigste Gruppe an Politikerinnen in der Geschichte der USA zu haben, die Trump zur Verantwortung ziehen wollen, ist erfrischend.
Dabei werden bei den Frauen immer noch andere Maßstäbe angelegt als bei den Männern, so De Luca.
Ein Kandidat wie Bernie Sanders kann zerknittert rumlaufen, sich ein bisschen lumpig anziehen, und das ist liebenswert. Wenn Hillary Clinton oder Elizabeth Warren so auftreten würden, würden sich viele aufregen.
Es bewerben sich mehr Frauen um politische Ämter als zuvor. Insgesamt 6 Kandidatinnen wollen beispielsweise Madam President werden. Die MeToo-Debatte hat viele Frauen auch ermutigt zu erzählen, dass sie belästigt oder missbraucht wurden. Zuletzt hat die republikanische Senatorin Martha McSally, die als erste Frau in der US-Luftwaffe einen Kampfeinsatz flog, ihre Erfahrungen öffentlich gemacht.
In one case I was preyed upon and then raped by a superior officer.
Ich wurde als Opfer ausgesucht, dann von einem Vorgesetzten vergewaltigt. Ich habe viele Jahre nicht darüber geredet und habe nicht gemeldet, dass ich sexuell missbraucht worden bin. Wie viele Frauen und Männer habe ich dem System nicht vertraut. Ich habe mir Vorwürfe gemacht, habe mich geschämt, war durcheinander. Ich dachte, ich wäre stark, aber ich fühlte mich machtlos.
Die Zeit des Stillhaltens, Zuguckens und am Rande Stehens geht Stück für Stück zu Ende. Prominente wie R. Kelly, Harvey Weinstein oder Kevin Spacey sind vor Gericht angeklagt. Immer mehr Frauen wollen in der Politik und in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Alexandra De Luca ist überzeugt, dass das mehr als eine Welle ist, die da gerade über die USA schwappt.
Es sieht aus wie eine Welle. Aber ich warne Leute vor dem Begriff, denn eine Welle bricht irgendwann. Ich glaube aber an die Langlebigkeit dieser Bewegung.
Aus Einzelkämpferinnen ist längst eine Bewegung geworden. Sie arbeiten zusammen und die Frauen verändern die USA.
Eine ist nicht mehr dabei, Hillary Clinton, die 2016 zwar die meisten Stimmen erhielt, aber aufgrund der Besonderheiten des amerikanischen Wahlsystems trotzdem verlor. Jetzt drängen neue Demokratinnen ins Rampenlicht, zum Beispiel die 55 Jahre alte amerikanische schwarze Senatorin aus Kalifornien Kamala Harris, die aus der Rekordzahl der demokratischen Bewerberinnen heraussticht und der ganz gute Chancen nachgesagt werden, von ihrer Partei nominiert zu werden. Es gibt aber auch andere, wie die 69 Jahre alte Senatorin aus Massachusetts. Das schauen wir uns genauer an, Melissa Eddy, Deutschland-Korrespondentin der New York Times. Guten Abend.
Guten Abend.
Elektrisiert denn diesmal die Aussicht, eine Frau ins Weiße Haus zu wählen, im zweiten Anlauf nach Clinton?
Ich glaube schon. Und ich glaube, man muss auch sehen, der große Unterschied ist, wie Sie erwähnt haben, wir haben nicht nur eine Kandidatin im Moment, es sind viele. Und das ändert auch die gesamte Energie und das bringt diesen Schwung, diese Bewegung ins Rollen.
Das linksliberale Milieu an Ost- und Westküste, dort in der Ostküste, wo auch der Hauptsitz Ihrer Zeitung ist, das ist sicher von einer Bewerberin zu mobilisieren, aber Wahlen werden in Ohio, Pennsylvania und Michigan entschieden. Und dort haben auch viele Frauen Donald Trump gewählt. Lag das nur daran, dass ihnen Hillary Clinton unsympathisch war?
Ich glaube, das war nicht nur unsympathisch. Also man muss auch sehen, Hillary Clinton war Teil dieser ganz großen Clinton-Maschinerie. Die war Teil des Systems. Und viele hatten sehr langwierige Probleme mit der Idee, nochmal Clinton. Wir hatten Bush und nochmal Bush. Und auch wenn sie eine Frau war, war das problematisch. Das zuerst. Und zweitens, sie war auch als Frau problematisch. Die hat sich dann schon während der Amtszeit von ihrem Mann versucht, für die Gesundheitsreform zu werben. Das ist ihr sehr übel geworden, also oder sehr übel genommen worden. Und ich glaube, das Problem war zum Teil Hillary Clinton als Mensch, nicht nur als Frau. Das andere ist, es gibt natürlich viele Frauen in den USA, die sehr konservativ sind und Trump war der Kandidaten der Konservativen, also für Frauen, die dafür sind, auf das Recht, eine Waffe tragen zu dürfen oder die gegen der Abtreibung sind. Das ist ganz klar, die werden nicht für einen Demokraten wählen, egal ob das Mann oder Frau ist.
Jetzt hat ja Donald Trump schon eine auffallende Gegenspielerin. Sie heißt Nancy Pelosi, ist Sprecherin des Repräsentantenhauses, steht aber selbst nicht zur Wahl. Hat allerdings Einfluss darauf, wer gegen Trump nächstes Jahr ins Rennen gehen wird. Wird die zwangsläufig eine Kandidatin pushen?
Das müssen wir noch sehen. Also es ist noch ganz früh, aber ich glaube, dadurch, dass die Nancy Pelosi da so stark steht und dass sie auch ihr Macht echt gegen Trump gezeigt hat, was viele ihr nicht unbedingt am Anfang zugetraut haben. Sie nimmt dann eine größere Rolle und auch als Frau, die schon lange in Politik dabei ist, ihre Stimme zählt natürlich sehr, sehr stark.
Die Politikerinnen und Politiker, die bei den Kongresswahlen im November republikanische Kandidaten geschlagen haben, und das war ja ein Zeichen für Wandel, die sind alle gemäßigt und pragmatisch. Schlagzeilen machen aber auch hier bei uns Demokraten, die Partei ein Stückchen nach links verschieben wollen. Und als links gilt in den USA schon, eine allgemeine staatliche Krankenversicherung zu fordern oder höhere Mindestlöhne. Könnte Trump ein neues Gespenst durchs Land jagen, 2020, die Angst vor Sozialismus in den USA?
Das wird er wird das auf jeden Fall so versuchen. Wie Sie sagen, es ist das, was liberal und links ist in Amerika bei uns, das ist natürlich ganz anders als hier. Aber nichtsdestotrotz, man sieht durch Kandidaten, die in Rennen sind, wie Elizabeth Warren oder auch wie Bernie Sanders, das sind Kandidaten, die bereit sind, tatsächlich links zu denken. Und damit, also Frau Warren hat gesagt, man muss die Macht von den großen Firmen runterspielen und mehr für die Gewerkschaft tun, mehr für die normalen Menschen. Ich glaube, das Land ist so gespalten und es gibt ganz viele, die sehen, das, was die gehofft haben von Donald Trump, nämlich die unteren Leuten, dass es denen besser gehen wird. Er hat das die mittlere Klasse, die untere Klasse, die Arbeiterklasse versprochen. Und dieses Versprechen hat er nicht unbedingt gehalten, dadurch, dass er immer wieder das gemacht hat, was er für richtig hält, auch wenn ein Ökonom ihm sagt, mit solchen Tarifspielen, mit Zollen gegen Alliierten können wir nicht gewinnen. Und jetzt sieht man in den Zahlen, dass das stimmt. Und die große Frage ist, sind die Leute jetzt misstrauisch genug Trump gegenüber? Und das müssen wir noch sehen. Es ist noch ganz früh.
Und welche Zugkraft hätte ein Slogan, fantasieren wir mal, Make America Decent Again, also anständig und berechenbar. Die Sehnsucht danach ist auf dieser Seite des Atlantiks jedenfalls groß. Wie ist das in den USA?
Ja, decent schätze ich als nicht so attraktiv.
Oh, leider. Okay.
In Amerika, also man muss mal, also das ist der Land von Hollywood und von den Oscars und von Opulenz und irgendwie so decent. Ich weiß nicht, was man für einen Slogan haben müsste. Also Obama hat Hoffnung, Hope gehabt. Und das, ja, das alleine hat gereicht. Und damals haben mir sehr, sehr viele Deutschen gesagt, das ist vollkommen Schwachsinn. Was ist Hoffnung für eine Kampagne? Und ich glaube, jetzt würden sehr viele Deutsche sowas Einfaches begrüßen bei uns. Ich glaube, es gibt doch in einem sehr großen Teil der Gesellschaft die Sehnsucht zurück nach wenn nicht diesen gemäßigte Zeiten, wo es nicht ständig dieses Aufruhr ist. Aber es gibt auch viele andere, die mit Trump zufrieden sind. Die haben jetzt im Moment mehr Geld in der Tasche. Natürlich, das sind die sehr Reiche, die Einfluss haben über das ganze Prozess dort. Und Trump ist nicht machtlos, leider.
Einschätzung von Melissa Eddy, der Deutschlandkorrespondentin der New York Times. Und jetzt machen wir eine Reise ins Herz der amerikanischen Rechten. Zusammen mit der Soziologin Arlie Russell-Hochschild, die verstehen wollte, wer Donald Trump eigentlich so unerwartet zum Sieg verholfen hat, 2016. Sie traf bei ihrer Recherche in Louisiana Mike Schaff. Und sie war verwirrt über die Widersprüche dieses Mannes.
Zum ersten Mal hatte ich Mike Schaff einige Monate zuvor gesehen, als ich bei einer Umweltschutzdemonstration in Baton Rouge auf den Stufen des Parlamentsgebäudes, dem Louisiana State Capitol, an einem Mikrofon gestanden und mit vor Emotionen brüchiger Stimme gesprochen hatte. Er gehörte zu den Opfern einer der seltsamsten und buchstäblich erschütterndsten Umweltkatastrophen des Landes, die ihm sein Zuhause und seine Gemeinde geraubt hatte. ein Einsturzkrater, der 30 Meter hohe Bäume verschluckt und 16 Hektar Sumpfland von oben nach unten gekehrt hatte, wie ich später noch eingehender beschreiben werde. Das warf in meinem Kopf eine große Frage auf. Urheber dieser Katastrophe war eine Bohrfirma, die nur geringen gesetzlichen Regulierungen unterlag. Doch als Anhänger der Tea Party hatte Mike die Abschaffung aller erdenklichen staatlichen Regulierungen und drastische Kürzungen der Staatsausgaben bejubelt, einschließlich der Umweltschutzausgaben. Wie konnte er bei der Erinnerung an sein verlorenes Zuhause den Tränen nahe sein und gleichzeitig eine Welt weitgehend ohne staatliche Eingriffe fordern? Sofern sie nicht das Militär und die Hurrikanhilfe betrafen. Ich war verwirrt und spürte eine Mauer zwischen uns.
Fremd in ihrem Land, so hat die Soziologin ihr Buch überschrieben und darin Menschen porträtiert, die Wahlforscher 2016 nicht auf dem Radar hatten, die aber jetzt auch wieder eine Rolle spielen könnten. Sie hören HR2 der Tag. Gut aufgestellt, Trump und seine Herausforderer. Bis zur Stunde sind es 15 im Lager der Demokraten und einer von ihnen ist gar kein Parteimitglied, sondern ein unabhängiger Senator aus Vermont, der lediglich Hausrecht in der demokratischen Fraktion genießt. Er ist 77 Jahre alt, heißt Bernie Sanders und gilt als Vordenker der amerikanischen Linken. Martin Ganselmeier stellt ihn vor.
Bernie Sanders ist unter den Präsidentschaftsbewerbern, die jetzt schon ihren Hut in den Ring geworfen haben, mit Abstand der bekannteste. Und das, obwohl der Senator aus Vermont gar nicht der Demokratischen Partei angehört, sondern stets Wert auf seine Unabhängigkeit als demokratischer Sozialist legt. Ausgerechnet er, der 77-Jährige, ist unter Amerikas Jungwählern Kult, was auch daran liegt, dass er in der berühmten Comedy-Sendung Saturday Night Live auf NBC regelmäßig parodiert wird. Wild gestikuliert mit altmodischer Brille und ungekämmten weißen Haaren warnt die Sanders-Parodie vor dem Weltuntergang, falls nicht bald eine Revolution kommt.
We're doomed! We need a revolution! And we gotta do something! And we gotta do it now!
Bernie, wie ihn seine Anhänger nennen, ist längst eine politische Marke. Unverkennbar, begeisterungsfähig, authentisch. Das ist es, was vor allem junge Amerikaner an ihm fasziniert. Zumal er die Aura des Vordenkers hat. Seine politischen Ziele, die noch vor 4 Jahren als zu links für Amerika galten, werden mittlerweile von fast allen Demokraten vertreten. Abschaffung der Studiengebühren an öffentlichen Universitäten, Krankenversicherung für alle, höhere Mindestlöhne, Energiewende hin zu alternativen Energien. Die Politik des Establishments ist einfach nicht gut genug, fordert Sanders. Wir brauchen eine politische Revolution.
Establishment politics is just not good enough. We need a political revolution.
Seinen typischen Akzent aus Brooklyn hat er bis heute behalten. In diesem Stadtteil von New York wuchs Bernie Sanders in ärmlichen Verhältnissen als Sohn einer jüdischen Familie auf. Die Verfolgung der Juden in Europa hat Bernie Sanders sehr geprägt, betont sein Biograf Harry Jeff.
His father came to this country impoverished.
Sein Vater kam verarmt in dieses Land. Das war 1941. Er war 17. Er kam aus einem Ort im südlichen Polen. Eli Sanders' gesamte Familie wurde im Holocaust ausgelöscht. Das ist nichts, was Bernie Sanders zur Schau trägt. Oder sollte ich sagen, auf seinem Arm. Aber das machte großen Eindruck auf ihn. In den 60er Jahren studierte Sanders in Chicago, schloss sich der Studentenbewegung an, organisierte Protestdemos gegen den Vietnamkrieg. Dann zog er ins ländliche Vermont, wo er, wie viele Hippies damals, für wenig Geld einen alten Bauernhof ohne Wasser und Strom kaufte. In Vermont begann auch seine politische Karriere. 1981 Bürgermeister der Stadt Burlington, seit 1991 Abgeordneter im Repräsentantenhaus in Washington. 2007 dann der Wechsel in die obere Kongresskammer als Senator von Vermont. Obwohl er also insgesamt seit fast 30 Jahren auf dem Kapitol in Washington arbeitet, galt Bernie Sanders vor 4 Jahren als Anti-Establishment-Kandidat. Gegen die haushohe Favoritin Hillary Clinton verlor Bernie Sanders im Vorwahlkampf nur knapp. Doch diesmal muss sich Sanders im größten Bewerberfeld durchsetzen, das die Demokraten je hatten. Auch wenn Sanders für sich beanspruchen kann, Vordenker und das Original unter vielen Nachahmern zu sein, viele Experten glauben, er sei mittlerweile zu alt für den Job im Weißen Haus. Ein weiteres Manko: unter den afroamerikanischen Wählern tut sich der ältere Herr aus dem weißen Neuenglandstaat Vermont schwer. In den Südstaaten schnitt Sanders vor 4 Jahren schlecht ab. US-Präsident Trump jedenfalls würde sich freuen über ein Duell gegen den von ihm als Sozialist abgestempelten Sanders. Vielsagend wünschte ihm Trump alles Gute und fügte hinzu, unter all den Bewerbern könne am Ende ohnehin nur einer gewinnen. Und ich hoffe, Sie wissen, wer das sein wird.
I wish Bernie well. You got a lot of people running, but only one person's going to win. I hope you know who that person is.
Bernie Sanders will die Reichensteuer anheben und die amerikanischen Privatkassen zugunsten einer allgemeinen staatlichen Krankenversicherung abschaffen. Das sind nun Forderungen, die auch hierzulande bei FDP und Union Schnappatmung auslösen würden. Wie ist das aber wohl erst in den USA? Professor Christian Lammert vom John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin, guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Ein linkes Programm, ist das sexy in den USA?
Ja, es ist momentan en vogue. Es kommt vor allem bei jungen Wählern an und das ist eine wichtige Wählergruppe, auch mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen 2020, weil sie immer größer wird. Es gibt viele junge Wähler, die traditionell nicht so häufig zur Wahl gehen, aber momentan sehr stark mobilisiert sind, auch durch Trump oder gegen Trump mobilisiert worden sind. Das hat sich schon bei den Zwischenwahlen jetzt im letzten November gezeigt. Das ist ein großer Anteil dieser Gruppe zur Wahlen gegangen ist. Und in dieser Gruppe sind solche linken Ideen sehr populär und kommen gut an, was man auch daran sieht, dass Politiker wie Alexandria Ocasio-Cortez schon fast zu einer Heilsbringerin emporgeschoben ist in der öffentlichen Debatte.
Aber da gibt es ja auch die Sorge bei den Demokraten, die sich als moderat bezeichnen würden. Mit sogenannten linken Thesen werde man Trump einen Wahlsieg im nächsten Jahr vor die Füße legen. Ist da was dran?
Ja, da ist schon was dran, weil Wahlen nicht nur nach ideologischen Positionen entschieden werden in den USA, sondern es müssen bestimmte Wählergruppen angesprochen werden, die ganz unterschiedliche Interessen haben. Man muss auf Regionen Rücksicht nehmen, man muss ländliche Regionen ansprechen, die auch momentan im Wahlsystem der USA mit dem Wahlmännergremium, dem Electoral College, überproportional wichtig sind im Vergleich zu den urbanen Regionen in Kalifornien oder in New York. Also das sind alles Aspekte, die wichtig sind, dass man eine möglichst breite Wählerkoalition ansprechen kann. Und da ist momentan die Debatte innerhalb der Demokraten, dass man versuchen muss, einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu finden, die sowohl auf der linken Seite mobilisiert, aber nicht in der Mitte zu viele Wähler abschreckt. Und diesen Balanceakt hinzukriegen, das ist die zentrale Herausforderung für die Demokraten.
Die Korrespondentin der New York Times, Melissa Eddy, hat eben gesagt, doch, die Aussicht, dass eine Frau erstmals Präsidentin im Weißen Haus werden könnte, das elektrisiert. Sehen Sie das auch so?
Das elektrisiert schon. Das hat aber auch schon bei Hillary Clinton ein bisschen elektrisiert. Sie gehörte, und das hat die Korrespondentin ja auch schon gesagt, so ein bisschen zu sehr zum politischen Establishment. Das heißt, man muss eigentlich jetzt einen Kandidaten, eine Kandidatin finden, die dieses Makel nicht hat und ein bisschen Frische reinbringt. Und da sind momentan im Vorwahlkampf der Demokraten schon einige Frauen, die ihre Kandidatur angekündigt haben, die auch die ganzen ideologischen Gruppierung innerhalb der Demokratischen Partei repräsentieren. Aber blickt man momentan auf die Umfragen, so stehen eben wieder die Männer ganz oben. Bernie Sanders mit Abstand der beliebteste Kandidat in Umfragen momentan, gefolgt von Cory Booker aus New York. Und wenn man Joe Biden noch hinzunehmen würde, dann würden die drei fast die ganze Zustimmung innerhalb der Demokratischen Partei auf sich ziehen. Also momentan scheint das Phänomen Frauen nicht ganz so prominent zu sein, wie es vielleicht noch bei der letzten Präsidentschaftswahl war.
Donald Trump hatte die Wahl mit dem Schüren von Wut und Hass gewonnen und natürlich auch mit den Ressentiments weißer Wähler nach 8 Jahren eines schwarzen Präsidenten im Weißen Haus. Sind die Wirtschaftsthesen der Demokraten jetzt der Versuch, inhaltlich zu punkten, zurück zu klassischem Wahlkampf ohne Verschwörungstheorien?
Ja, das ist sicherlich die Strategie, die auch Erfolg versprechen könnte, weil wenn man sich das Wahlergebnis der letzten Präsidentschaftswahlen anschaut, man vor allem bei der Arbeiterklasse mobilisieren muss, bei der weißen Arbeiterklasse und auch bei den Bevölkerungsgruppen, die in den Vorstädten der amerikanischen Städte leben, die eigentlich eher konservativ sind und die eine pragmatische Politik fordern. Und da sind solche ökonomischen Themen extrem wichtig. Gesundheitsreform ist momentan ganz oben auf der Prioritätenliste der US-Bürger. Deswegen fokussieren sich die Demokraten auch da drauf. Das kann erfolgsversprechend sein. Sie müssen natürlich immer mit dem Problem kämpfen, dass die ökonomische Situation momentan wirklich gut in den USA ist. Und das spricht für den Amtsinhaber. Und da müssen die Demokraten eben einen Weg finden, wie man hier Reformvorschläge einbringt, obwohl die Wirtschaft momentan gut läuft.
Die Wirtschaftsdaten schauen wir uns später in der Sendung noch an. Professor Christian Lammert, Nordamerika-Fachmann an der FU Berlin. Besten Dank für Ihre Einschätzung. Und jetzt wieder zu Mike Schaff. Das ist der Südstaatler aus Louisiana und Mitglied der Tea Party-Bewegung, den die Soziologin Arlie Russell Hochschild auf ihrer Reise ins Herz der amerikanischen Rechten getroffen hat. Ein Mann, bei dem Demokraten nichts zu gewinnen haben. Donald Trump aber auch ein zweites Mal alles.
Mike macht es einem nicht schwer. Er war ein großer, kräftiger Mann mit einer Brille inmitten seines sonnengebräunten Gesichts, sprach leise, fast murmelnd in knappen Sätzen und neigte sowohl zu gefühlvollen, zuweilen selbstironischen Betrachtungen als auch zu unerschütterlichen Facebook-Statements. Zu seinem familiären Hintergrund erklärte er mir: Meine Mutter war Cajun, mein Dad Deutscher. Weil ich halb Cajun, halb Deutscher bin, hat meine Mutter mich Halbarsch genannt. Wir lachten. Mike war eines von 7 Kindern, die sein Vater mit seinem Klempnerlohn aufgezogen hatte. Wir wussten nicht, dass wir arm waren, sagte er. Eine Äußerung, die ich von den Menschen der extremen Rechten, die ich traf, immer wieder hören sollte, wenn sie über ihre Kindheit oder die ihrer Eltern sprachen. Mike hatte den Blick eines Ingenieurs, die Liebe eines Sportmanns zu Fischen und Wild und das Ohr eines Naturkundlers für den Ruf eines Laubfroschs. Ich kannte keine Mitglieder der Tea Party, jedenfalls keine, mit denen ich mich eingehend unterhalten hätte. Und Mike kannte nicht viele Leute von meiner Seite. Ich bin pro Leben, pro Waffen, pro Freiheit, so zu leben, wie wir wollen, solange wir niemandem schaden. Und ich bin gegen einen aufgeblähten Staat, erklärte Mike. Unser Staat ist viel zu aufgebläht, zu gierig, zu inkompetent, zu gekauft und einfach nicht mehr unserer. Wir müssen zurück zu unseren lokalen Gemeinschaften. Dann wären wir besser dran.
So sagt es Mike Schaff. Der gierige, inkompetente, aufgeblähte Staat. Das ist das Zerrbild der amerikanischen Rechten. Es war aber genau dieser Staat, der nach der Finanzkrise 2008 einsprang, als die Wirtschaft auf der Kippe stand. Es war Barack Obama gewesen, der ein riesiges Konjunkturprogramm auf den Weg gebracht hatte, um das Land zu retten. Für Trump-Wähler zählt das aber nicht. Sie halten ihm die Treue. Und die Frage ist nur, ist ihre Zahl groß genug im Wahljahr 2020? Hello, how are you guys?
Nur ein paar Meter entfernt vom Tagungsort der CPAC gibt es alles, was das Herz der Trump-Fans begehrt. Von der Unterhose mit Trump-Gesicht bis zum Korkenzieher, ausklappbar zwischen den Beinen des US-Präsidenten. Dallas ist Verkäufer im Fanartikelladen America. Der hat das ganze Jahr auf, doch das Treffen der Konservativen bedeutet für den Laden Hochbetrieb. Seine Fans lieben ihn wirklich. Sie geben viel Geld für die Trump-Sachen aus. Ein Kunde hat $400 dagelassen. Er hat alle Trump-Fan-Artikel gekauft. Das Treffen der Konservativen ist für viele auch ein Schaulaufen. Dabei werden die Fan-Artikel getragen wie Fußballtrikots. Sie sind ein Identifikationsmerkmal der Trump-Anhänger. Julie ist begeistert, wenn sie vom US-Präsidenten spricht. Sie engagiert sich in ihrem Heimatstaat Virginia für die Women for Trump, Frauen für Trump. Sie sagt, das Land könne froh sein, in Zeiten wie diesen einen solchen Präsidenten zu haben.
He's, I don't know, a rare man for a rare time. We're really, really lucky to have such a person to lead us right now.
Fast 10.000 Aktivisten kamen zur Hauptveranstaltung der CPAC nach Maryland. Dort trafen sich konservative Stiftungen, Medien und Organisationen, etwa die Denkfabrik Heritage Foundation, die Waffenlobby NRA oder die Jugendorganisation Turning Point. Als Trump im November 2016 gewählt wurde, fremdelten viele Republikaner noch mit ihm. Heute steht die Basis zum US-Präsidenten. Student Daniel aus Ohio erzählt, er habe 2008 noch den demokratischen Präsidenten Obama unterstützt, dann den gemäßigten Republikaner John Kasich. Doch in den letzten 2 Jahren habe er Trump zu schätzen gelernt. Er stimme seiner Politik immer mehr zu.
He slowly grew on me. Recently, over the last 2 years, his approval, my approval of him, has just continuously gone up.
Zweifel an der Glaubwürdigkeit Trumps haben seine Anhänger auf der CPAC in der Regel nicht. Die Anschuldigungen rund um die Russland-Untersuchungen von Sonderermittler Mueller oder die belastenden Aussagen seines ehemaligen Anwalts Michael Cohen sehen viele, genau wie der Präsident selbst, als Schmutzkampagne. In einer Umfrage unter den Konferenzteilnehmern sagten 82%, der Präsident werde unfair behandelt. 91% gaben an, sie seien mit der Arbeit Trumps zufrieden, satisfied. Etwas anderes war im Gespräch mit den CPAC-Besuchern auch kaum zu hören.
I'm very satisfied.
Yeah, super satisfied.
More than satisfied.
Oh, 100% satisfied.
Absolutely.
Nach 2 Jahren im Amt sind Trump und die Konservativen zusammengewachsen. Über private Skandale und Anschuldigungen über eine mögliche Zusammenarbeit mit Russland sehen sie hinweg. Sein Einsatz für eine Mauer an der mexikanischen Grenze, gute Wirtschaftszahlen und neue konservative Richter, damit punktet Trump an der Basis.
Ob unser Washington-Korrespondent Sebastian Schreiber, wenn er das berichtet, sehen wir noch nicht, ob und wen demokratische Kandidaten auf ihre Seite ziehen können. Bislang sind es 15 Politikerinnen und Politiker, die ihren Hut ins Rennen geworfen haben. Der vielleicht wichtigste hat sich noch nicht entschieden. Es ist Obamas Vize Joe Biden. Ihn kennen die Amerikaner seit Jahrzehnten. Er hat ein Profil und er hat eine persönliche Geschichte, die er Amerika nicht erst erzählen muss. Aber hätte er die Kraft für den Kampf gegen Trump? Jackson Janes in Washington. Sie erklären seit Jahrzehnten an der dortigen Johns Hopkins Universität den Studenten uns Deutsche und die deutsche Politik. Bitte erklären Sie uns jetzt mal Donald Trump und wie man ihn schlagen könnte. Er wird ja wieder antreten, so viel steht fest, und er muss es auch. Denn nur die Immunität als Präsident schützt ihn vor Anklagen in zahlreichen Gerichtsverfahren. Trump wird also mit Zähnen und Klauen für seine Wiederwahl kämpfen. Was verheißt das für den Wahlkampf?
Dass es ein Schlammschlag wird. Also ich glaube, dass das Problem ist, dass er natürlich auch bewusst ist, möglicherweise, dass Anklagen ausstehen. Aber ich glaube nicht, dass es seine Motivation ist. Ich glaube, er möchte noch beweisen, das, was alle Leute in Zweifel gestellt haben, dass der Mann ein Zufallspräsident ist, dass das nicht der Fall ist, dass er doch mal wieder gewählt werden sollte, um dann nochmal Triumph Nummer 2 zu registrieren gegen alle diese Neinsager. Das ist eigentlich dann intern wahrscheinlich, was er denkt. Und insofern könnten wir das nur dementsprechend erwarten, dass es eine ziemlich schmutzige Angelegenheit wird.
Und schmutzig würde heißen, es passiert dasselbe wie 2016, dass nämlich Parolen ausgegeben werden, lock her down, also sperrt sie ein, Hillary Clinton, das wäre dann in dem Fall gegen eine andere Kandidatin?
Ja, aber auf der anderen Seite kommen die Demokraten und sagen, lock him up, nicht? Also wahrscheinlich wird das auch dann so ähnlich fahren. Also ich glaube, das Problem ist, dass damals die republikanischen Kandidaten gegen Trump haben verloren, dadurch, dass sie nicht mitspielen könnten mit seiner Taktik. Und diese Taktik hat sich bewiesen als erfolgreich. Und das wird er wiederholen. Das heißt, wird Leute damit Spitznamen dann erwähnt und irgendwelche Kritik angegangen. Aber ich meine, auf der anderen Seite, die Demokraten sind momentan sehr gespalten. Und ich glaube nicht, dass man weiß, wer eigentlich am Ende rauskommt aus diesem Rennen unter den demokratischen Kandidaten. Insofern, was ich dann befürchte, ist, dass die Demokraten ähnliche Weise so reagieren könnten. Und dann haben wir eigentlich keine inhaltliche Auseinandersetzung mehr, sondern nur einen Schlappschlag.
Donald Trump war ja angetreten, das Erbe Barack Obamas vollständig zu tilgen. Wenn die Demokraten mit einem linkeren Programm antreten, verteidigen sie damit das Erbe Obamas?
Das Ära Obama ist sowieso ein Meilenstein in der Geschichte von Amerika. Es kann nicht allerdings wiederholt werden. Ne? Das war eine einmalige Angelegenheit, dass der gewählt worden ist. Und ich glaube, was eigentlich er hinterlassen hat, etwas zum Beispiel Obamacare, das sind Sachen, die mal noch hochgehoben werden. Und es muss nicht unbedingt unter der Fahne von Obama laufen. Leute werden gewählt, wenn die Leute meinen, dass eine Zukunftsversprechung da verbunden ist, nicht unbedingt getrieben von der Vergangenheit. Und ich glaube, wenn die Demokraten irgendwie sagen, wir können es besser machen und dass das, was vielleicht ein Manko bei der Obamacare entstanden sind, dass das alles dann besser gemacht werden kann, dann können sie das Vertrauen wieder gewinnen. Momentan müssen sie darum kämpfen.
Mhm. Interessant wird ja auch sein, ob sich jemand aus der Republikanischen Partei trauen wird, gegen Trump anzutreten. Oder ist die derart entkernt, derart gelähmt, dass Trump den Durchmarsch machen kann?
Es ist wahrscheinlich, dass er nicht abgesetzt werden kann für einen republikanischen Gegenkandidat. Obwohl eigentlich jemand wie der Governor von Ohio, ehemaliger John Kasich, oder der Governor von meinem Bundesland, Maryland, Mr. Hogan, die könnten eventuell versuchen darzustellen, dass die Einheit unter Trump nicht so ganz, wie es dargestellt wird. Aber ich glaube, es ist schwer, eigentlich dann einen sitzenden Präsident, der im Amt sitzt, abzuwerfen. Und wir haben das einige Mal gehabt, aber nicht oft. Jimmy Carter, George Herbert Walker Bush, aber nicht oft. Und insofern, ich glaube, wir müssen damit rechnen, dass er am Ende den Kandidatur bekommt.
Und wie sehr wird es Trump nützen, dass er auf konservative Richter bauen kann, wenn zum Beispiel knappe Wahlergebnisse überprüft werden müssen und am Ende Gerichtshöfe entscheiden, wer gewinnt? Das hatten wir ja schon häufiger bei Wahlen.
Ich meine, das sind die Merkmale bei Trump, nicht? Er hat Versprechungen natürlich dann am Anfang gemacht. Und unter anderem war Richter, so wie er kann, zu ermöglichen, konservative Richter nicht nur auf der höchsten Ebene, sondern auch quer durch Amerika. Und damit ist er sehr gut gefahren, momentan mit der Hilfe von der republikanischen Mehrheit in dem Senat. Insofern, das kann er sagen, ich habe meine Versprechung hier gehalten, daher ist er so besessen auf die Mauer. Weil das war eine Versprechung, die er gemacht hat und das möchte er auch mal beweisen, dass er daran gehalten hat. Ein paar andere wäre natürlich die wirtschaftliche Lage. Das kann man momentan nicht sagen, wie es dann aussieht. Aber im Endeffekt, was ihn treibt, ist, ich bin konsequent mit meinen Versprechungen gefahren. Und damit spricht er sein Base an. Mal gucken, wie das dann am Ende aussieht.
Und welche Staaten werden darüber entscheiden, ob Trump ein weiteres Mal gewinnt? Sie reden und forschen in Washington. Und viele Zeitungen haben auch aus Washingtoner Sicht auf das Land geguckt. Man hat 2016 gesehen, what about Kansas? Also, wie ist es in Ohio, in Pennsylvania, in Florida, in den ganzen Battleground States, in den Staaten, in denen es entschieden wird? Wie denken denn da die Leute?
Das ist natürlich interessant, wenn man bedenkt, was in 2018 im November passiert ist. Nicht? Da gab es eine Lawine von Demokraten, die gewählt worden sind in dem Haus, in dem Kongress. Nicht? Und das ist ein Zeichen, dass die Leute, die damals für Trump gestimmt haben, in den sogenannten Battleground States, also da in Michigan, in Pennsylvania, in Minnesota, in Illinois, also all diese Staaten in dem Herzland von Amerika, dass es nicht so ganz klar ist, wie die Leute kippen werden. Und dass so viele, wie eigentlich noch nie in den letzten Jahrzehnten, demokratische Kandidaten gewonnen haben, zeigt, dass nicht ist alles dann irgendwo schon in Klaren, wie dann die damalige Wählertrends noch bestehen, heute noch. Und das ist da, wo es geht darum, wie viele Leute kann Trump über seine Basis hinaus mobilisieren kann. Und das Glück hat er gehabt in 2016. Die Frage ist, kommt das dann wieder? Oder können die Demokraten, diejenigen Leute, die zu Hause geblieben sind, und da gab es eine ganze Menge, in 2016 wieder mobilisieren können, um doch mal wählen zu gehen. Darum geht es eigentlich in 2020.
Es geht auch um noch etwas anderes. Das Ansehen Amerikas in der Welt hat unter Präsident Trump massiv gelitten, um das Mindeste zu sagen. Spielt diese Wahrnehmung, und es ist eine globale Wahrnehmung, in den USA überhaupt eine Rolle?
Well, mit Sicherheit nicht bei der Basis. Also die Leute haben ihn gewählt, um das Land irgendwie zu reformieren, wenn man so will, und dann die Ansichten von Berlin oder von Japan oder von wo auch immer, ist nicht unbedingt entscheidend. Es wird Innenpolitik treibt eigentlich dann die Wahl. Meistens ist das sowieso der Fall. Aber man ist ja natürlich klar, dass in gewissen Ecken und Kanten, wenn man zum Beispiel fragt in Umfragen, stehen wir zu NATO, stehen wir zu mehr Zusammenarbeit mit Kanada oder sowas, dass man ist nicht so ganz der Meinung wie Trump, dass das alles so eine Nullsummspiel ist. Und damit müsste eigentlich die Demokraten doch mal rantanzen und sagen, wir machen dann doch mehr Fortschritt mit Freunden als ohne. Und die Frage ist, wie zieht das dann um? Aber im Prinzip, so wie in Deutschland eigentlich, die Wahlen werden innenpolitisch gestaltet und überwiegend dann entschieden. Das war bestimmt der Fall in 2016. Mal sehen, was in 2020 passiert.
Erläuterung von Jackson Janes aus Washington. Sie hören H2 der Tag. Gut aufgestellt, Trump und seine Herausforderer. Wer ihn herausfordert, entscheidet sich erst Anfang nächsten Jahres, wenn die Demokraten in Iowa Vorwahlen abhalten. Aber das Interesse, das ist jetzt schon riesig, weil auch das Entsetzen so gewaltig ist über diesen Mann im Weißen Haus und auch über seine Wähler, deren Gefühle die amerikanische Soziologin Hochschild so beschreibt.
Auch deine Heimatregion verschafft dir keine Ehre. Häufig verunglimpft man dich wegen des Ortes, den du Heimat nennst. Und was die Kirche angeht, so schauen viele darauf herab und der Anteil der Amerikaner, die keiner Religion angehören, ist gestiegen. Du bist alt und in Amerika richtet sich die Aufmerksamkeit auf die jungen Leute. Leute wie du, weiße christliche Angehörige der Arbeiterschaft oder der Mittelschicht, leiden auch demografisch unter diesem Gefühl schwindender Anerkennung, da gerade diese Bevölkerungsgruppe kleiner wird. Am liebsten möchtest du rufen, ich gehöre auch einer Minderheit an. Aber gerade solche Mitleidsappelle hast du kritisiert, als andere sie aus ähnlichen Gründen vorgebracht haben. Du fühlst dich in der Klemme zwischen einem starken Wunsch nach Anerkennung als der du wirklich bist und für alles, was du tatsächlich geleistet hast, und der Angst, dich der Parade der armen Würmchen anzuschließen. Du möchtest gegen diese Abwärtskräfte angehen. Es gibt eine politische Bewegung von Menschen, die so sind wie du und deine Tiefengeschichte teilen. Sie nennt sich Tea Party.
Und diese Tea Party war mitentscheidend für die Wahl von Donald Trump. Das war im Spätherbst 2016. Was hat sich seither geändert? Wenn die Devise des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton noch richtig ist, dann kann Trump punkten. It's the economy, stupid. Und die Wirtschaftsdaten, die sind gut, berichtet unser Korrespondent Jan Bösche.
Wenn es um die Wirtschaftslage der USA geht, zeichnet Präsident Trump gerne ein rosiges Bild. Kürzlich sagte er, die Wirtschaft der USA boome, die Welt beneide sie.
Our economy is booming, we're the envy of the world. Other economies are not doing well and we're doing record business.
Anderen gehe es nicht so gut, während die USA Rekordgeschäfte machten. Die Zahlen sehen in der Tat gut aus. Die Wirtschaft wächst seit über 10 Jahren, die Unternehmen erreichen Rekordgewinne, die Arbeitslosenquote ist niedrig. Präsident Trump hat allen Grund, stolz zu sein, oder? David Stockman gilt als treibende Kraft von Präsident Reagans Wirtschaftspolitik. Er sagte über Trumps Selbstlob:
Huge rookie mistake.
Großer Anfängerfehler. Der Markt kann nur nach unten gehen. Es ist ein langer Weg und der Markt wird Trump mitnehmen. Als er eingeschworen wurde, waren wir im 90. Monat dieses Aufschwungs. Das bedeutet, auf der Stirn dieser Wirtschaft steht Rezession. Dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres. Man sollte sich keine Wirtschaft zu eigen machen, die nur nach unten gehen kann.
Trump und seine Republikaner hatten versucht, das Wirtschaftswachstum weiter anzuheizen. Darum verabschiedeten sie 2017 eine große Steuerreform, die vor allem Unternehmen und Besserverdienenden zugute kam. Aber Wirtschaftsexperten warnen, der Effekt der Reform läuft langsam aus. Die Unternehmen schaffen zwar neue Jobs, aber weniger als in der Vergangenheit. Die Lage vieler Amerikaner ist durchwachsen. Sie haben zwar einen Job, aber sie verdienen weniger. Besonders gut bezahlte Jobs wie in der Autoindustrie verschwinden, die Mittelklasse wird kleiner. Der Aufschwung kommt nicht bei allen an, warnte Notenbankchef Jerome Powell schon im vergangenen Jahr. Anfang diesen Jahres zeigt er sich vorsichtig, was die Wirtschaftsentwicklung angeht.
Wir erwarten, dass die Wirtschaft weiterhin solide wächst, aber wahrscheinlich langsamer als in 2018.
Das liegt unter anderem an der weltweiten Lage. Der drohende Brexit gilt als Gefahr auch für die US-Wirtschaft. Der Handelskonflikt mit China ist noch nicht gelöst. Je mehr Unsicherheiten es gibt, desto vorsichtiger werden die Manager. Bei CNBC sagte Jamie Dimon, Chef der Großbank JP Morgan Chase,
Die US-Wirtschaft ist wie ein Schiff. Es fährt immer weiter. Es gibt Probleme. Brexit, Fed-Pläne, Shutdown, Handel. Das rührt das Wasser vor dem Schiff auf. Das kann am Ende eine Rezession bedeuten. Vielleicht in diesem Jahr, vielleicht im nächsten. Die Bandbreite der schlechten Ergebnisse wächst.
Diamond warnte davor, nur die Situation auf den Weltmärkten dafür verantwortlich zu machen. Aus seiner Sicht gibt es viele Probleme innerhalb der USA, die angegangen werden müssten.
Wir bekommen die Infrastruktur nicht in den Griff. Wir geben unseren Jugendlichen keine Ausbildungsplätze. Unser gutes Gesundheitssystem kostet zu viel. Wenn wir unsere eigenen Probleme lösen, können wir 3% Wachstum erreichen.
Ein Programm für die Infrastruktur gilt ja eigentlich als ein Thema, auf das sich Trump und die Demokraten einigen könnten. In der Debatte um einen neuen Haushalt spielt Infrastruktur aber nur eine Nebenrolle. Im Mittelpunkt steht weiter die Grenzsicherheit und Trumps Mauer an der Grenze zu Mexiko.
Also, wer kann Trump schlagen? Am 3. November nächstes Jahr, irgendwann in der Nacht, wissen wir es. Dann ist Wahltag in den USA. Wen also müssen die Demokraten unbedingt mobilisieren? Bastian Hermisson von der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington, guten Tag dorthin.
Hallo, Frau Sauter.
Sind das die Frauen, die die Demokraten auf die Beine bringen müssen?
Die Frauen spielen auf jeden Fall eine entscheidende Rolle. Das haben wir im Herbst 2018 bei den Zwischenwahlen schon gesehen, dass es dort in erster Linie an der erfolgreichen Mobilisierung von Frauen als Wählerinnen und auch durch Frauen als Organisatorinnen bei den Wahlkämpfen für die Demokraten entscheidende Zugewinne gab. Aber das wird sicher nicht reichen, wenn wir dazu zurückgucken zu den beiden Wahlen Barack Obamas als Präsident. Da war seine Koalition eben nicht nur bunt und aus Minderheiten und auch aus Frauen zusammengesetzt, sondern auch sehr, sehr breit. Er hat auch viele weiße Wählerinnen und Wähler angesprochen, viele aus dem Arbeitermilieu, und insofern werden die Demokraten auch an der Stelle sicher einiges an Zugewinnen noch erreichen müssen bis 2020.
Ein Bündnis aus Asiaten, Latinos und Schwarzen, war das eins gegen den weißen alten Mann?
Ein Stück weit ja, und das wird natürlich jetzt gerade mit einem Präsidenten Trump, gegen den man antritt, sicher auch eine gewisse Rolle spielen. Aber wie gesagt, man kommt damit nur so und so weit. Ethnische Minderheiten sind in einigen Bundesstaaten entscheidend, gerade im Südwesten, im Süden, auch in Florida beispielsweise. Aber sie reichen noch nicht aus, um die Präsidentschaft zu holen. Das haben wir 2016 gesehen, in den Staaten im Mittleren Westen, die Sie auch schon mehrmals angesprochen haben. Insofern muss es eine zweischneidige Strategie der Demokraten sein. Einerseits Zugewinne auch bei weißen Wählerinnen und Wählern zu schaffen und zum Zweiten stark zu mobilisieren bei ethnischen Minderheiten, bei Frauen als Wählerinnen und zum Dritten auch bei der Jugend, die so mobilisiert derzeit ist wie kaum zuvor. Übrigens interessanterweise zuletzt auch stark entlang der Klimapolitik. Ja, die Klimaproteste, die wir in Europa sehen, sind seit letzter Woche auch in den USA angekommen und mobilisieren die Jugend hier.
Melissa Eddy, die Korrespondentin der New York Times in Deutschland, meinte vorhin in der Sendung, also Währung sei eigentlich keine, Anstand sei eigentlich keine Währung in einem Wahlkampf in den USA, als, ich so sagte, Make America Decent Again, als Gegenspruch zu Make America Great Again. Das finde ich schon erstaunlich. Anstand ist keine Währung in US-Wahlkämpfen?
Ich persönlich bin auch viel im Land unterwegs und mache zum Teil eine andere Erfahrung, dass es schon eine große Sehnsucht danach gibt, auch eine Präsidentin oder einen Präsidenten zu haben, der oder die mit Anstand dieses Land nach innen und nach außen vertritt. Und ich denke, eine wirklich interessante Frage wird sein, ob die Demokraten eher, ich sag mal, eine Kämpferin oder einen Kämpfer aufstellen werden, der oder die Trumps Radikalität, quasi eine eigene Radikalität von links eher entgegenstellt, mit einer klaren eigenen Vision, oder ob sie eher auf eine Figur eines, ich nenne das mal Heilers, setzen, der die Spaltungen in der amerikanischen Gesellschaft, die Trump ja massiv ausgenutzt und weiter betrieben hat, überwinden möchte und die Politik zurück in Richtung Kompromissfähigkeit, politischer Mitte bewegen will. Und da gehört sowas wie Anstand im Umgang durchaus auch mit dazu. In welche Richtung das ausgeht, ist offen. Das werden wir sehen in den nächsten Monaten.
Und noch was anderes wird dazu gehören. Wie wollen Demokraten im nächsten Jahr verhindern, dass ihre Server gehackt werden, wie der von Hillary Clinton 2016?
Das ist in der Tat ein Problem vor dem Hintergrund, dass der Präsident selbst dieses Problem kleinredet, jetzt ausländischer Einflussnahme im Wahlkampf, und das erhöht das Risiko. Aber es ist dennoch einiges passiert seit 2016 an der Stelle. Der Kongress hat ein Gesetz verabschiedet, welches den Behörden, die die Wahlen organisieren, mehr Mittel an die Hand gibt. Die sozialen Netzwerke haben selbst unter großem öffentlichen Druck auch einiges geändert, dass sie beispielsweise bei Anzeigen von politischen Inhalten deutlich machen müssen, wer dahinter steht. Auch die Medien sind sensibilisiert. Insofern sind die USA besser gerüstet als 2016. Letztlich ist es aber trotzdem nicht komplett zu verhindern, denn in offenen Gesellschaften, in denen der Staat das Internet nicht kontrolliert, ist Einflussnahme nicht komplett zu verhindern. Größere Sorge machen den Sicherheitsbehörden die sogenannten, das nennt man hier Deep Fakes, also tiefe Falschinformationen, dass beispielsweise Videos oder Audiomitschnitte manipuliert werden könnten. Und ich denke schon, dass 2020 ein Experimentierfeld auch für einige Mächte, Russland und andere, sein könnte, sowas auszuprobieren.
Obama bemerkte mal, es sei schwierig, sich um das Amt des Präsidenten zu bewerben, indem man den Leuten erzählt, wie schrecklich alles ist. Ein guter Tipp auch für 2020? Bitte um kurze Antwort.
Ich denke auf jeden Fall, es wird nicht ausreichen für die Demokraten, einfach zu sagen, seht her, Trump ist furchtbar, alles ist schlimm und es geht den Bach runter, sondern es geht darum, eigene Angebote zu machen. Und das haben sie 2018 auch gesehen. Den Menschen geht es um eine gute Gesundheitspolitik, um ein bezahlbares Bildungssystem, eine gute öffentliche Infrastruktur. Und die möchten jemanden haben, der oder die vermittelt, da geht es hin und ich kann den Weg dahin aufzeigen. Das ist es, was am Ende mitentscheidend sein wird.
Bastian Hermeson von der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Besten Dank. Donald Trump hat das Ausmaß dessen offenbart, womit ein Demagoge und Rassist ungestraft davonkommen kann. Ob ihm das nochmal gelingt? Der Tag bleibt dran. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch. Thank you.